Freiwillig auf die Pension verzichten. Wer tut denn so etwas? Unser heutiger Gast war Oberstaatsanwältin, die wichtigste Ermittlerin gegen den größten Steuerraub der Republik. Dann gab sie das sichere Amt auf und wechselte die Seiten. Was sie bei all dem erlebte, klingt wie ein Krimi. Der Sprung ins kalte Wasser. Mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Anne Brohrhilke.
Jutta, wir starten immer mit der Frage, was war bei dir im Leben so los?
Das sieht man mir wahrscheinlich noch an. Ich müsste jetzt so einen Heiligenschein um mich herum haben, weil ich erst gestern von Rom zurückkam. Ich bin ja in der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften, war da dieses Mal auch innerhalb des Vatikans untergebracht, in dem Domus Sancte Marte. Das ist auch das Haus, wo tatsächlich das Konklave durchgeführt wird und welches man kennt aus dem entsprechenden Film. Das war sehr aufregend, das war sehr ereignisreich, aber ich muss auch sagen, im Vergleich zu anderen Akademien oder im Vergleich zu anderen Situationen, wo man reingewählt wird, man kann sich ja da nicht melden und sagen, bitte, lasst mich doch mal rein, sondern man wird ja gefragt, ob man ein Amt annimmt oder nicht. Wenn man die meisten Ämter, die ich dann angenommen habe, wo ich dann eine von wenigen Frauen war, hatte ich immer noch den Eindruck, man müsste sich so rechtfertigen für was, was man sich eigentlich gar nicht ausgesucht hat. Oder man wird besonders sozusagen, ja, also so ausgefragt und so angeguckt und so Stereotype sind dann doch noch viele da. Das ist dort nicht so.
Du bist ja gar nicht katholisch, ne?
Nein, ich bin nicht katholisch, aber dort ist das wirklich anders. Das sind ja dann Kardinäle, es sind Bischöfe, es ist Jeffrey Sachs, also es sind, Mario Draghi war da, also es sind ja ganz kunterbunt aus vielen, vielen Nationen. Aber man hat schon den Eindruck, dass da die Diskussion wirklich auf Augenhöhe und mit so etwas aus dem Inneren kommenden Herzlichkeit. Also ich mache jetzt hier keine Werbung unbedingt für Katholizismus. Ich bin ja, glaube ich, die einzige Protestantin dort. Aber das hat mich schon beeindruckt. Das hat mich schon beeindruckt und zwar durchgängig. Also auch, wenn man dann aß mit den Schwestern zusammen und ich komme sehr erschöpft, aber guter Dinge zurück. Es ging über Macht und auch das war auf einem Niveau gelegen, wo man in der Soziologie also wirklich gut mitsprechen konnte. Und bei dir?
Ich verarbeite immer noch sagen die Vorstellung, du im Vatikan unterwegs und so weiter, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ich hatte ein Wochenende in meiner Heimatstadt Dresden, mein Bruder, den die Liebe nach Kalifornien verschlagen hat, seit vielen, vielen Jahren, war zu Besuch da. Nochmal, bevor die Green Card ausläuft. Und wir wussten auch nicht so genau, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, weil ja die Einreisemöglichkeiten in die USA auch immer beschwerlicher werden. Aber wir hatten eine sehr schöne Zeit miteinander, haben nochmal so in meiner Heimatstadt auch ein bisschen das Touristenprogramm gemacht mit Dampferfahrten und allem. Also es war ganz schön.
Und die Geschichten über Amerika waren nicht ausufernd. Also ich könnte ja da gar nicht aufhören, darüber zu erzählen. Das ist noch schlimmer als.
Das ist bestimmt, das ja hat auch Krimi-Charakter, aber heute geht es um einen anderen Krimi. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren Gast, Anne Brohrhilke. Wir sind so froh, dass Sie heute hier bei uns sind.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Anne Brohrhilke ist vielen bekannt als die Oberstaatsanwältin, jetzt muss man ja sagen ehemalige Oberstaatsanwältin, die Cum-Ex aufgeklärt hat und ein wunderbares Buch geschrieben hat. Sie ist die Autorin des Buches Cum-Ex, Milliarden und Moral, warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt. Und weil genau, glaube ich, der Buchtitel auch ihr Spirit ist, ist sie jetzt Geschäftsführerin bei der Bürgerinitiative Finanzwende. Hallo. Wir starten immer gleich im Gespräch mit unseren Gästen mit der Frage, wenn Sie so auf Ihr Leben, auf die letzten Jahre zurückblicken, was war ein Sprung ins kalte Wasser?
Ja, da gab es, glaube ich, wie bei allen mehrere Sprünge ins kalte Wasser, aber der, der tiefste Sprung oder der in das kälteste Wasser war sicherlich der, dass ich vom Beamtenverhältnis gewechselt bin zur Bürgerbewegung Finanzwende, also sozusagen meinen Beamtenstatus aufgegeben habe. Und das ist, weil wir ja in Deutschland auf Lebenszeit verbeamtet sind, war das jetzt nichts, was ich so von Anfang an geplant hatte, sondern es hat sich dann im Laufe der Zeit erst so rausgestellt. Und das war dann auch tatsächlich eine große Umstellung. Also die Kultur in Behörden, meiner ursprüngliche Arbeitskultur, die ist doch ganz anders als die Kultur innerhalb, ja, der NGO-Szene und eben außerhalb von Behörden.
Wir reden gleich über die Finanzwende und was der Anlass dafür war, zu wechseln. Und vor allen Dingen müssen wir unbedingt diesen Begriff Cum-Ex aufklären. Aber um die Dimension dieses Sprunges nachzuvollziehen, müssen wir vielleicht nochmal unseren Zuhörenden erläutern, dass sie mit dieser Entscheidung auch auf einen großen Teil ihrer ihrer Pensionsansprüche verzichtet haben. Also das war jetzt nicht so ein leichtfertig, sondern sie sind da auch selber, zahlen da einen richtigen Preis für diese Entscheidung.
Ja, das ist so. Also wie gesagt, in Deutschland ist es ja so angelegt, dass man sein Leben lang Beamter bleibt und raus und rein zu wechseln ins System ist zwar grundsätzlich möglich, ist aber mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Und wenn man eben so lange Beamter war wie ich, dann merkt man das schon finanziell. Also die Pensionsansprüche, die werden dann überführt in die Rentenkasse und da fällt dann schon eine Menge weg.
Das ist ganz wichtig. Das sage ich jetzt mal als ein frühes Takeaway, was mit dem Buch als solches nichts zu tun hat. Aber es ist natürlich in der Wissenschaft oder in allen Einrichtungen, wo man verbeamtet wird, auch umgekehrt schwierig, dann im Alter von 40, 50 sich noch verbeamten zu lassen, was im Moment eine große Rolle spielt. Wir waren eben bei Amerika, aber viele klopfen ja an und sagen, können wir da mitarbeiten? Gerne, natürlich. Aber dann diese Überführung ins Beamtenverhältnis klappt zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, weil es so unendlich teuer wäre, sich da einzubezahlen, dass man dann jetzt viele dann auf Angestelltenniveaus hat. Aber ich fand deinen Satz nochmal ganz wichtig. Es ist nicht nur ein Verzicht momentan auf Einkommen, sondern ist ein lebenslanger Verzicht, weil man ja sehen muss, dass man eine Lebenserwartung, wenn man das 67. Lebensjahr erreicht hat, noch von knapp 30 Jahren hat. Also das geht. Es war wirklich ein Sprung.
Und dafür gibt es Gründe für diesen Sprung. Aber zunächst nochmal, Sie haben mit unglaublich viel auch persönlichem Einsatz Cum-Ex aufgeklärt. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff, der so viele Leute verwirrt?
Ja, das sind, erstmal muss man wissen, das sind Tax-Trades. Also das sind Geschäfte, Wertpapierhandelsgeschäfte, die eigentlich gar kein echter Handel sind, sondern nur inszenierter Handel. Der Profit aus den Geschäften, der basiert nur auf Steuerschäden. Und das ist ja nicht so, wie wir uns alle Handel vorstellen. Das ist ein besonderes Charakteristikum. Ich bin ja immer der Meinung, dass man eigentlich gar nicht wissen muss, wie die Geschäfte im Detail ablaufen, weil wir alle ja auch nicht wissen, wie zum Beispiel beim Dieselskandal genau die Schummelsoftware programmiert war. Und trotzdem haben wir alle begriffen, das war ja auch vor Gericht, ne? Das war eine Betrugsmasche und ja, das ist illegal, ne? Haben Gerichte gesagt. Aber ich will es trotzdem nochmal erklären. Also Cum-Ex-Geschäfte. Ja, sind so gestaltet. Eigentlich sind es zwei Schritte. Vor dem Cum-Ex-Geschäft gibt es auch noch das sogenannte Cum-Cum-Geschäft. Das ist auch ein Begriff, den man ja häufiger hört, ne? Das gehört eigentlich beides zusammen. Und Hintergrund ist, dass einmal im Jahr, wenn Dividende ausgeschüttet wird, müsste man normalerweise darauf Kapitalertragsteuer zahlen. Insbesondere diejenigen, bei denen unsere deutschen Aktien im Wesentlichen sind. Das sind nämlich sogenannte Steuerausländer. Das kann sowas sein wie große US-Pensionsfonds oder norwegischer Staatsfonds, ne, solche großen Plattformen, da liegen viele in Deutschland notierte Aktien und die müssten diese Steuer zahlen. Finden die doof und wollten das vermeiden. Das war der Hintergrund all dieser Geschäfte. Und sind da auf die Idee gekommen, naja, dann können wir ja die Aktie für den Tag, wo das Finanzamt draufschaut, können wir die ja mal auf jemanden verschieben, der von dieser Steuer befreit ist. Und solche Steuerbefreiungstatbestände, die gibt es eine ganze Menge. Die kommen alle aus einem ganz anderen Kontext, haben da auch jeweils einen Sinn, aber die sind hier wie so ein Baustein zweckentfremdet worden. Also ein Steuerbefreiungstatbestand sind zum Beispiel deutsche Investmentfonds sind von der Steuer befreit. Also hat man die Aktien auf solche verschoben für den Tag, wo das Finanzamt drauf guckt. Und der Investmentfonds hat dann gesagt, hallo liebes Finanzamt, ich bin ein deutscher Investmentfonds, bin von der Steuer befreit, gib mir doch bitte die Steuer, die ganz ursprünglich vom Unternehmen, was Dividende ausgeschüttet hat, schon abgeführt worden. Es gibt mir doch die bitte zurück. Und das Finanzamt kennt jetzt die ganzen Hintergründe gar nicht. Das weiß gar nicht, dass es so eine Verabredung zwischen den beiden gibt, ne? Dass die Aktien dann so ganz kurz liegen sollen und dass eigentlich der Investmentfonds gar nichts mit den Aktien machen darf. Der muss sie nämlich steuerlich wieder zurückgeben. Weiß das Finanzamt nicht und zahlt die Steuer zurück. So, und dann haben sich die Protagonisten überlegt, naja, wenn die Aktien ja jetzt schon einmal in Deutschland sind, sozusagen auf Dividend Holidays, so nennen das die Akteure, Ja, ne? Also auf Stippvisite in Deutschland, dann kann man die doch dem Finanzamt auch noch das zweite Mal unter die Nase halten. Das ist dann das Cum-Ex-Geschäft. Man nimmt also diese sozusagen gebrauchten Aktie, die man ja schon einmal präsentiert hat, schiebt die über einen Leerverkäufer zum Cum-Ex-Erwerber, was zum Beispiel wieder so ein steuerbefreiter Investmentfonds ist, und der sagt dann das Gleiche wie beim ersten Mal: Hallo, liebes Finanzamt, ich bin ja steuerbefreit, gib mir bitte Steuer zurück. So, Finanzamt weiß, wie gesagt, die ganzen Hintergründe nicht, auch dass es dieses Aktienpaket schon mal gesehen hat, und zahlt erneut Steuern aus. Und um danach werden die Aktien wieder dahin verschoben, wo sie ursprünglich war, also ne, wieder zu diesen großen Plattformen. Und ja, wir in Deutschland haben leider einen ganz schön großen Steuerschaden dadurch erlitten.
Wenn man jetzt unter diese Rechnung einen Strich zieht und sagt, wer hat am Ende von diesem ganzen Verschiebung und hin und her, wer hat am Ende Plus gemacht und wer hat draufgezahlt?
Ja, wir haben alle draufgezahlt, ne? Wir ehrlichen Steuerzahler. Wir, die unsere Steuern zahlen. Denn das waren ja sozusagen, wenn sich das jetzt so als Steuertopf vorstellt, ne? Die haben mit beiden Händen reingegriffen. Und zwar richtig in großen Stil, ne? Es gibt ja Schätzungen, wir wissen das nicht ganz genau, weil wir noch nicht alle Fälle entdeckt haben, aber es gibt Schätzungen, dass mindestens 10 Milliarden Euro nur durch Cum-Ex entstanden sind an Schaden und nochmal 28,5 Milliarden, also fast dreimal so viel durch die vorgelagerten Cum-Cum-Geschäfte. Das ist eine irre Summe, und ich persönlich glaube, dass der Schaden noch viel höher ist, weil diese Schätzung war sehr vorsichtig. Also die ist das zum Beispiel davon ausgegangen, dass nur die Hälfte der Steuerausländer, die so einen Anreiz haben, davon Gebrauch machen. Und nach dem, was ich so von den Insidern gehört habe, die haben wir ja vernommen bei der Staatsanwaltschaft Köln, die waren lange bei internationalen Investmentbanken, und die haben uns da ganz andere Dimensionen erzählt. Also die haben erzählt, dass sie die Aktie nicht nur zweimal nutzen, sondern auch fünfmal. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch erheblich höher sein, der Schaden.
Jetzt rückten ja insbesondere auch die Banken in den Mittelpunkt. Was ist denn die spezifische Rolle der Banken?
Also das sind Geschäfte, die sind so derartig großvolumig, dass sie nichts für Privatleute sind, auch nicht für total reiche Privatleute, sondern es sind eigentlich Geschäfte, die Banken unter sich machen. Na, also ich sag mal so, zu Lasten von Staatskassen. Das passiert tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Also einige Insider haben uns erzählt, die sind nur dafür eingestellt worden, und die waren, saß ein Teil in den USA, jemand saß in Australien. Na, also das wirklich wird weltweit praktiziert, und ja, man schiebt halt die Aktien hin und her und plündert sozusagen die Staatskassen der Länder aus, ne? Und das ist, wie gesagt, man braucht sehr viel Startkapital, weil die Kapitalertragssteuer ja jetzt nicht so ein dicker Batzen ist, ne? Da bleibt hinten nicht so viel übrig. Man muss erstmal wahnsinnig viel Geld aufbringen, um diese riesigen Aktienpakete überhaupt zu bewegen. Und das können, sag ich jetzt mal, selbst reiche Investoren nicht.
Jetzt kommt noch ein vierter Player hinzu, nämlich die Politik. Und dann sind wir, glaube ich, mit diesem Kapitel durch. Was ist die Rolle der Politik auch in dem Aufklären bzw. Vertuschen?
Ja, also die Bankenbranche ist natürlich gut vernetzt. Die gehört ja zur Finanzbranche, ne, zur Finanzlobby, so wie wir sie nennen bei Finanzwende. Und die haben natürlich zum Beispiel Interessenverbände wie den Bankenverband, aber haben auch enge Verbindungen zu Beratungsgesellschaften. Die Juristen spielen da auch eine ganz große Rolle, ne? Also gibt es eine große Beratungsindustrie drumherum, die an allen Stellen quasi tätig werden, die Rechtsgutachten schreiben, die Banken da rein beraten und hinterher wieder bei Problemen auch wieder rausberaten. Und diese Beratungsgesellschaften sind ihrerseits gut vernetzt zur Politik, ne? Bekommen viele öffentliche Aufträge. Also spielt so ein direkter Kanal sozusagen zu politischen Entscheidungsträgern. So, jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist natürlich nicht so Alltagswissen, wie das so an der Börse vonstatten geht, ne? Nicht jeder Politiker ist Kapitalmarktrechtler oder Börsenhändler, muss er ja auch nicht sein. Das heißt, die Entscheidungsträger haben sich lange Zeit auch Märchen erzählen lassen von der Branche. Da wurde das total verniedlicht, ne? Es wurde gesagt, das macht nur eine kleine Gruppe schwarzer Schafe, was sich hinterher als völlig falsch rausgestellt hat, ist eine ganze Industrie. Es wurde gesagt, das ist eine Gesetzeslücke, die nur ausgenutzt worden ist, ist besonders clever, war auch total falsch, haben Gerichte später festgestellt, war immer verboten, ne? Und ja, man konnte das aber oder hat es lange Zeit nicht hinterfragt und ist dann auch jahrelang in die falsche Richtung marschiert. Man hat nämlich zum Beispiel immer versucht, gesetzlich nachzusteuern, also immer an den Gesetzestexten rumzuschrauben. So, wenn man aber jetzt weiß, das weiß man rückblickend zumindest, dass das Ganze kriminell war, also eine Straftat war, dann weiß man auch, dann nützt jetzt nicht viel, dass man an den Gesetzestexten rumschraubt, ne? Wenn wir jetzt mal als Beispiel einen Ladendiebstahl nehmen, da würde kein Ladenbesitzer auf die Idee kommen, zu fordern, dass der Diebstahlsparagraf reformiert werden muss, sondern der weiß, naja, ich muss in meinem Laden Kameras aufstellen oder einen Ladendetektiv beauftragen, ne? Dass er in die dunklen Ecken guckt. Also Kontrolle brauchen wir. Und dadurch, dass das eben ursprünglich falsch eingeschätzt worden ist, aufgrund der falschen Erzählungen in der Branche, ist man da jahrelang in die falsche Richtung Richtung marschiert.
Viele Verantwortliche sind falschen Erzählungen oder gezielten auch Falschinformationen. Sie haben immer mal so berichtet von Fachartikeln, wo das Terminus dann war, das sind Marktineffizienzen, mit der das erklärt wurde und so weiter. Also viele Verantwortliche sind diesen falschen Erzählungen auf den Leim gegangen. Jetzt sind Sie auch nicht als Finanzexpertin gestartet, sondern Sie hatten normal also eine Jura-Ausbildung, waren dann Staatsanwältin und sind da mit dem Thema konfrontiert worden. Was war es, das Sie stutzig gemacht hat oder was war Ihr Antrieb zu sagen, Moment mal, hier müssen wir anders
diese
vorgehen,
Frage,
das interessiert mich total.
Weil ich habe auch gelesen, dass Sie da an Ihrem Küchentisch saßen und Akten gelesen haben.
Ja, Unmengen auch, ne?
Und dann denke ich mir, ja, so eine Staatsanwältin, die ein Musikstudium erstmal angefangen hat und dann ja so ein Jura, wo man das ja also höchstens ein kleines bisschen antippst, da gehört ja ganz viel schön dazu, so etwas also erstmal zu begreifen.
Ja, also muss ich das so vorstellen, ich war ja jetzt nicht diejenige, die die Grundlagen alle recherchiert hat, sondern ich kriegte ja schon eine Akte mit einer Hypothese von den Steuerbehörden vorgelegt. Ne? Da war sozusagen als Hypothese schon das Geschäft als solches beschrieben. Das war allerdings sehr fachlich und kompliziert. Ne? Die hatten mir das morgens im Büro schon einmal so im Staccato erzählt und auch eine Präsentation gehalten, die aber irgendwie an mir vorbeigerauscht ist wie so ein D-Zug. Und deswegen habe ich mich nämlich abends dann nochmal an den Küchentisch gesetzt und habe mir das so Schritt für Schritt aufgemalt, wie so die Steps des Geschäfts sind. Und dabei ist mir ja immer aufgefallen, und das muss man wissen, ich war zu dem Zeitpunkt schon längere Zeit in der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Also ich hatte schon kannte erstmal die Branche, wie die so arbeitet, ne, und hatte auch schon viele große Fälle gemacht, zum Beispiel Umsatzsteuerkarusselle. Umsatzsteuerkarusselle sind nämlich das gleiche in Grün, nur mit Waren. Das sind keine Aktienkreisgeschäfte, sondern Warenkreisgeschäfte, wo der Profit auch nur so generiert wird, dass sich einer Umsatzsteuer erstatten lässt, die der Vordermann gar nie abgeführt hat. So, und das erkannte ich an meinem Küchentisch. Dachte so, ach, das ist ja das Gleiche, ne?
Okay.
So, es ist ja nur wie mit Aktien, das, was ich sonst so von Warenkreisgeschäften kenne. Und deswegen war mir auch klar, wenn das so ist, ne, dann muss das strafbar sein, weil das hat ja die Rechtsprechung schon gesagt, dass man sich keine Umsatzsteuer erstatten lassen kann, wenn der Vordermann die nicht abgeführt hat, ne? Also es gab es ja sozusagen schon. Und deswegen hatte ich da auch gar keine Zweifel. Jetzt war nur die Herausforderung, das nachzuweisen. Das war die wahre Herausforderung, weil nämlich zum Beispiel die Akteure komplett im Ausland saßen. Ne?
Da jetzt mal, also ich bin jetzt in einer anderen Disziplin, insofern entschuldige ich mich auch nicht für die Frage, bekommt man denn, wenn man so ein Jurastudium gemacht hat und dann in so eine Finanzabteilung geht, so eine richtige Weiterbildung oder eine zweite Ausbildung?
Das wäre wünschenswert und man würde das sicherlich, wenn man nicht bei Behörden arbeiten, auch vermuten, aber das ist ganz häufig nicht so. Zwar gibt es Fortbildungen, ne, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hatte, waren so wenig Plätze da, dass ich immer keinen abkriegte. Also ich habe, glaube ich, in der Schwerpunktsteuerabteilung 2009 angefangen und ich habe gleich 4 Jahre später die erste Fortbildung gekriegt. Ne? Also da bräuchte ich es auch nicht mehr. War einfach so, dass wenig Plätze da waren. Ich glaube, immer nur einer für die Staatsanwaltschaften in ganz Nordrhein-Westfalen und der war dann immer besetzt und ich kriegte keinen. Das heißt, ich musste dann selber mir Bücher kaufen. Also ich weiß nur, dass ich am Anfang panisch Bücher gekauft habe. Ich habe bestimmt 10 Bücher gekauft, weil ich ja gar nichts mit Steuerrecht am Hut hatte. Ich habe das gar nicht im Studium gehabt als Schwerpunkt oder so. Ich musste das wirklich von null an erstmal irgendwie anlernen. Und ja, das habe ich dann auch erstmal gemacht und habe dann natürlich in der Praxis auch dadurch, dass ich die Fälle bearbeitet habe, habe ich das natürlich mehr durchdrungen dann. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich den ersten Cum-Ex-Fall auf dem Tisch hatte, hatte ich das ja schon paar Jahre gemacht. Aber mit, ich sag mal so, wenig Unterstützung, weil die gab es einfach zu dem Zeitpunkt nicht.
Und hatten Sie da Buddies, Entschuldigung, so die Sie dann mal fragen, habe ich das richtig verstanden oder so? Ich frage jetzt nur, weil ich mich jetzt in Vorbereitung da mit diesem Cum-Ex und Cum-Cum
hast du deine Buddies angerufen?
Ich habe meine Buddies angerufen und ja, es kamen unterschiedliche Versionen raus, aber ich habe dann auch ChatGPT gefragt, da kamen auch unterschiedliche Versionen raus. ChatGPT wurde dann ganz unruhig, weil ich immer sagte, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also man sah, da stößt es auch an Grenzen. Also ich stelle mir das ja ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Und jetzt ist das ja durch und sind viele Erklärungen, auch Videos da. Ich stelle mir das nicht einfach vor, so ein Wissen rein aus Büchern sich zu erwerben und auch in der Umgebung ja wenig dann zu haben, die in der Abteilung dieses Wissen hatte.
Ja, das war auch so. Also in den Büchern stehen ja vor allen Dingen keine kriminellen Maschen.
Ja.
Na,
ja.
Also das ist jetzt ein bisschen das Problem, weil ganz oft werden Professoren gefragt, was sie von Cum-Ex halten. Dann denke ich immer, woher sollen die das wissen? Also ich meine, das sind ja keine Ermittler. Ne? Ja. Und dann werden da ein paar große, sag ich mal, Studien und Aufsätze geschrieben. Ne? Denke ich mal, das ist ja eigentlich so, also ich meine, das können die nicht wissen, ne? Sondern was man sich natürlich mit Wissen aneignen kann, sind sozusagen die Tools. Ne? Man kann gucken, wie ist die Rechtslage, abstrakt gesehen und so. Aber wenn man jetzt so eine kriminelle Masche hat, das ist ja so wie bei jeder Betrugsmasche, dann läuft ja irgendwas falsch, ne? Also eben am Gesetz vorbei. Man setzt sich ja über gesetzliche Grenzen hinweg und da muss man eben auch einfach erst in der Praxis lernen, so wie, also wie hat das jetzt wirklich funktioniert? An welcher Stelle haben die getäuscht? Ne? Und wie haben sie getäuscht? Und der nächste Schritt, und der ist ja mindestens genauso relevant, wie kommt man denn dahinter? Also wie kann man das denn aufklären? Ne? Und das ist natürlich bei, sagen wir mal, juristisch gut beratenden Tätern noch mal viel schwieriger. Also diese Täterklientel, die hat sich ja schon im Vorfeld in der Regel beraten lassen, so wie man es den Behörden besonders schwer macht, ne? Und deswegen braucht man da eben auch ein bisschen Fantasie, um zu überlegen, wie kann ich das jetzt nachweisen? Wo könnten denn jetzt Beweismittel sein, mit denen ich das belegen kann, dass sie sich zum Beispiel vorher abgesprochen haben?
Sie haben das ja auch einmal in Ihrem Buch wie folgt beschrieben. Es ist irgendwann auffällig, dass da ein einfacher Sachverhalt künstlich verkompliziert wird. Und da haben Sie, glaube ich, ein ganz gutes Gespür entwickelt, das rauszubekommen. Mir ist in Ihrem Buch ein was aufgefallen, dass bevor es so richtig reingeht in das Thema Steuerhinterziehung, Steuerkriminalität, dass Sie berichten über Ihre Arbeit bei der Gnadenstelle. Wollen Sie kurz ausführen, was das bedeutet, Arbeit bei der Gnadenstelle, und warum das womöglich was mit Ihrer Leidenschaft dann bei der Verfolgung von Steuerbetrug im großen Stil zu tun hat?
Ja, also in Nordrhein-Westfalen ist das Gnadenrecht sozusagen runterdelegiert, ne, zu den Gerichten. Und die bedienen sich auch von Personal von Staatsanwälten, haben wir dann sozusagen abgeordnet vom Ministerium, und man kriegt da so einen Titel verliehen, ne? Und dann ist man halt bei der Gnadenstelle oder zu Gnadenstelle abgeordnet. So, was heißt Gnadenrecht? Das ist sozusagen, wenn das juristische Verfahren, also zum Beispiel eine Anklage und das Urteil, wenn das alles rechtskräftig abgeschlossen ist. Also irgendwann ist ja so ein Verfahren zu Ende. Dann kann sich aber im Nachgang noch rausstellen, dass jetzt zum Beispiel der Verurteilte unheilbar krank ist oder also dass es jetzt sozusagen einfach total unfair wäre, einen Sterbenskranken jetzt noch ins Gefängnis zu schicken, oder aber dessen Frau ist schwer erkrankt. Jetzt geht es darum, kann er die letzten Monate zum Beispiel die Frau noch pflegen. Das sind so typische Sachen, Gnadengesichtspunkte, nee, die so humanitäre Aspekte
abdecken. Zahlt ja auch Insolvenz dazu oder so etwas?
Kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie die Konstellation ist. Also es sind im weitesten Sinne eben, manche sind so geregelt, ne, in der Strafprozessordnung, manche auch in Gnadenordnungen, und da ja fällt eine ganze Bandbreite von Aspekten vor. Also man kennt ja so ein bisschen diesen Spruch, ne, Gnade vor Recht, und darum geht es eigentlich. Man hat auch eine ganz große Bandbreite von Möglichkeiten. Also man kann einfach Strafe zum Beispiel auch aufschieben, ne, dass man sagt, okay, der müsste jetzt eigentlich sich für eine Gefängnisstrafe melden, aber der muss erst noch die Frau pflegen oder was auch immer. Das kann er jetzt auch ein Jahr später machen. Das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder dass man Geldstrafen auch umwandelt, ne. Manchmal sind auch tatsächlich Fehler passiert vorher. Also das passiert tatsächlich in der Praxis mal gar nicht so selten, weil die große Masse bei den Staatsanwaltschaften, bei den Gerichten sind eher kleinere Fälle und sind Täter, ja, die sich oft nicht so richtig wehren können. Ne? Ganz häufig sogar Täter, die noch nie in dem ganzen Prozess überhaupt persönlich zur Sprache kamen. Ne? Weil es gibt auch die Möglichkeit, ein schriftliches Verfahren zu machen. Gerade bei diesen kleineren Delikten ist das so. Da kann man sogenannten Strafbefehl ausstellen. Also man schreibt das alles auf ein Stück Papier, ne? Und da kommt auch schon gleich die Strafe drauf. Und dann geht das an das Gericht und der Richter sagt, dann ist okay, und dann wird das an den Angeklagten verschickt. So, und das trifft dann oft auf Menschen in Lebensrealitäten, die vielleicht total überfordert sind, weil sie suchtkrank sind, weil sie Depressionen haben, weil sie den Alltag nicht auf die Kette kriegen. Ne? Die öffnen dann Post nicht.
Also auch Leute, die nicht aus einer, wie Sie das geschrieben haben, nicht aus einer Position der Stärke heraus, ja, sondern auf Zwangslagen heraus da reinschlittern.
Eigentlich, ja, genau, das Gegenteil von dem Cum-Ex-Verfahren.
Genau. Also das können natürlich auch mal Vergehen sein, die sie jetzt bewusst begangen haben, ne? Aber die kriegen dann sozusagen von dem ganzen Prozess im Nachgang nichts mit. Und da können dann auch mal Fehler passiert sein. Also bis hin, dass ich hatte mal einen Fall, da ist wirklich die Person verwechselt worden. Also war da irgendwie das Geburtsdatum falsch, und dann ist das an jemand Falschen gegangen, ne? Das ist halt gar nicht aufgefallen, weil der jetzt die Post gar nicht geöffnet hat, ne? Und dann war das Ding schon rechtskräftig. So Sachen passieren. Aber was ich vor allen Dingen auch viel hatte, war einfach Drogenkriminalität, also Suchtkriminalität, ne? Das ist natürlich auch ein Riesenproblem für die Strafverfolgungsbehörden, dass sie eben mit Suchtkranken zu tun haben, die einfach aus dem Suchtdruck heraus Straftaten begehen, ne? Kleinere Sachen klauen. Und da sind aber auch wirklich meistens, ach, die waren schwarz, ne? Die klauen irgendwie, was ist das denn hier, Apfelsine oder ja, ganz häufig irgendwie Rasierklingen oder so. Da ist man schon bei gefährlicher, ne? Also gefährliches Werkzeug, da ist man schon sofort bei irgendwelchen schweren Tatbeständen, obwohl sie da irgendwie nur was für einen Eigengebrauch geklaut haben, ne? Was zu essen oder so Sachen vom täglichen Bedarf. Manche machen natürlich auch andere Sachen, also steigen in Wohnungen ein oder so, aber man hat auch wirklich diese Kleinstsachen oft. So, und die, wo man, wenn man mit den Menschen in Berührung kommt, und da sehen natürlich dann auch Richter, wo man weiß, das liegt jetzt nicht daran, dass die gierig sind oder so, sondern das liegt daran, dass die eben einfach diesem Suchtdruck nicht widerstehen können und einfach, ne, total überfordert sind von ihrem Leben. Nun gibt es natürlich allerhand Möglichkeiten, Therapien und so weiter auch ja möglich zu machen, aber das scheitert dann oft daran, dass auch wenig Plätze da sind oder dass den Menschen, die kriegen dann zwar eine Therapie, aber die Lebenssituation hat sich ja nicht geändert, ne? Also sie haben ja oft keinen Halt im Leben jemals erfahren, haben gar keinen richtigen Freundeskreis außerhalb, ne, dieser Drogenszene, vielleicht keinen familiären Halt. Das heißt, selbst wenn die aus einer Therapie zurückkommen, haben die immer noch keinen Job und immer noch keine Ausbildung und kommen am Bahnhof jedes Mal an ihren alten Kumpels vorbei. Und dann kommt es eben ganz häufig zu Rückfällen. Und das kann man dann so im System eine Weile abfedern, aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann bricht das dann wie so eine Dominokette alles über sie herein und all die vielen Strafen, die ganzen Richter vorher halt zur Bewährung ausgesetzt waren. Irgendwann ist der Kipppunkt und dann wird alles widerrufen und plötzlich hat man 6 Jahre freie Strafe vor der Brust wegen irgendeiner Schwarzfahren oder so, ne? Also diese Menschen, die ich auf der Gnadenstelle persönlich erlebt habe, weil ich habe mir die immer hinbestellt und man hat dann auch eine große Bandbreite von Möglichkeiten und man kann die über ein halbes Jahr oder ein Jahr lang beobachten und gucken, dass sie wieder irgendwie Boden unter den Füßen kriegen, ne? Dass sie vielleicht eine Arbeitsstelle antreten können und so. Und oft hat das auch geklappt. Und dann war es manchmal total dramatisch, wenn sie dann doch wieder einen Rückfall erlebt haben, ne? Also da hatte ich wirklich ein paar wirklich dramatische Lebensgeschichten. Einen kann ich mir daran erinnern, das war eigentlich ein sehr reflektierter Mensch. Der hat einen untypischen Verlauf gehabt. Der ist erst in der Oberstufe zu Drogen gekommen, also am Gymnasium. Und ist sofort ganz tief abgestürzt und so. Und der war eigentlich super reflektiert. Also der konnte, hat dann irgendwann die Kurve gekriegt und ist dann erneut abgestürzt. Und der konnte zwischendurch eigentlich sehr klar benennen, woran das bei ihm liegt und dass er auch einen alkoholkranken Vater hatte und dass er jetzt hatte er aber eine Beziehung und auch eine Tochter bekommen und hat gesagt, also auf keinen Fall möchte ich so sein wie mein Vater, ich möchte für meine Tochter da sein. Und ja, hat er auch jemanden gefunden, der in der Schreinerei, der ihm eine Anstellung gibt und so, sah eigentlich super aus und dann hat er es wieder nicht geschafft. Und das war richtig dramatisch, fand ich, weil dann war alles weg, ne? Da musste er ins Gefängnis und das war natürlich völlig andere Ausgangssituation, völlig andere persönliche Motivlagen als bei denen, die ich dann direkt danach kennengelernt habe, weil meine Behörde nämlich dann sagte, so jetzt Schluss mit Gnadenstelle, ne, jetzt ist da.
Ach, sie wurden da versetzt, sie haben ja, genau, sich dann gar nicht gemeldet.
Also es ist regelmäßig, ne, dass man dann.
Genau, man muss regelmäßig wechseln und da war jetzt eine Stelle in der Steuerabteilung frei und da ist immer der Andrang kein großer, weil natürlich die meisten Juristen vorher nichts mit Steuerrecht am Hut hatten, ne, deswegen, das ist jetzt nicht so attraktiv, weil man das einfach nicht kann und sich deswegen fortbilden muss. Alle wissen natürlich, dass es da wenig Fortbildungsmöglichkeiten gibt, dass es einfach nicht einfach ist, ne, in dem Bereich dann zu ermitteln. So, und aber ich musste dahin, weil ich schon lange nicht gewechselt war. Und
wie alt waren Sie da?
Ich glaube Mitte 30 war ich so. Ich glaube, war 7 Jahre bei der Staatsanwaltschaft vorher schon gewesen. Und ja, und das war so ein wirklich ein krasser Wechsel, ne? Also die Täter, die ich vorher erlebt hatte bei der Gnadenstelle, die waren so auf der einen Seite der Fahnenstange und jetzt so die Wirtschaftskriminellen gerade genau das Gegenteil, das andere Ende der Fahnenstange, insbesondere weil das in Köln eben eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft war. Das heißt, sie kriegt die besonders großen Fälle. Es waren jetzt nicht so kleine Schummeleien, sondern es waren die, die gut geplant und organisiert sind und auch einen großen Schaden angerichtet haben. Und das war noch nicht Cum-Ex, das waren so so Umsatzsteuerkarusselle und Gewinnverlagerung ins Ausland und Subventionsbetrug, auch schon viel mit politischen Implikationen. Und da habe ich halt ganz andere Täter kennengelernt, ne, die sich zu wehren wussten und die dann eine ganze Mannschaft da an den Start brachten, die sozusagen dann auch versucht haben, da rauszupauken, ne, mit allem, was Werkzeugkasten so hergibt, ne? Also von am Anfang ganz freundlich, ne? Und mit dem Angebot, na, wir wollen doch uns nicht streiten, ne? Wir könnten hier Summe X auf den Tisch legen, ne? Die natürlich also großzügigerweise vielleicht ein Zehntel des Schadens umfasste, ne? Da habe ich immer gesagt, also das ist ja wohl ein Witz, ne? Jeder Ladendiebstahl muss natürlich seine Beute wieder hergeben und sagt nicht freundlicherweise, ich habe zwar Fernseher geklaut, aber ich gebe einen zurück, ne? Also wie absurd ist das denn? Aber genau, das war so das übliche Vorgehen. Und wenn die dann merken, dass man da, dass ich jetzt zum Beispiel nicht drauf eingegangen bin, dann hat sich der Ton ganz schnell geändert und wurde rauer. Und auch die Schriftsätze wurden, ne, signifikant dicker.
Da möchte ich gerne rein. Das bedeutet ja auch, dass man als, vielleicht besonders als Frau, ganz anders auftreten muss. Also man braucht ja ein ganz anderes Kreuz, man braucht eine andere Sprache, man braucht ein anderes. Also man braucht beide Standbeine, glaube ich. Also wenn ich jemand, ja, man hat ja auch in so einem Leben als Beamtin, wo ich jetzt da in der Wissenschaft arbeite, mal Situationen, wo man ganz anders gefragt wird und wo ich dann denke, ich muss jetzt ein anderes Ich annehmen fast. War das bei Ihnen auch so oder sind Sie da so leicht reingekommen?
Also ich kannte das natürlich schon, weil ich ja auch vorher schon als Staatsanwältin in anderen Bereichen tätig war. Ich war so im allgemeinen Dezernat, da macht man alles, da sind auch schon Raubtaten drin und man muss natürlich auch regelmäßig vor Gericht. So war das jedenfalls in Köln. Das ist nicht bei allen Staatsanwaltschaften so, es gibt auch welche, die machen, da sind die Wirtschaftsleute, die müssen nicht so oft vor Gericht, aber ich musste immer vor Gericht die ganze Zeit und da ist es natürlich immer Konflikt, ne? Und deswegen, ja, musste ich mir eigentlich schon von Tag 1 bei der Staatsanwaltschaft Instrumente zurechtlegen, wie ich in Konfliktsituationen, wie ich da durchkam. Und zwar auf allen Ebenen. Also ich bin mit Ende 20, bin ich Staatsanwältin geworden. Ich bin klein und blond und sah immer jünger aus, als ich bin. Und man kann sich vorstellen, mit Ende 20 sah ich aus wie 12. Und da hat man täglich Brot, ne, dass man mich nicht für voll genommen hat. Also auch oft gestandene Polizeibeamte nicht, ne? Wenn ich dann gesagt habe, so jetzt fahrt nochmal los und guckt, ob die Anschrift wirklich stimmt, dann haben die mir gesagt, mach ich nicht. Ne, so, und dann habe ich gesagt, ja, ist aber jetzt eine Anweisung. Dann sagten die, ich weiß ja nicht, wie lange Sie schon Staatsanwältin sind, ne? So Zwinker. Ich bin da schon 20 Jahre. Und dann habe ich gesagt, ist mir relativ egal, können Sie trotzdem losfahren, ne?
Der Umstand, dass sie gerade von Männern am Anfang häufig unterschätzt werden. Das ist ja ein Umstand, um den sie nicht nur wussten, sondern mit dem sie ja auch ganz wunderbar umgegangen sind. Es gibt ganz zauberhafte Szenen in dem Buch beschrieben, um kleine Buchwerbung zu machen, wo sie das auch gezielt eingesetzt haben. Wollen Sie vielleicht nochmal von einer erzählen?
Genau, also ich hatte natürlich einmal mir sozusagen Tools zurechtgelegt, wenn mich jetzt jemand anpumpt, ne? Also das war schon von Tag 1 an und das, sonst kommt man gar nicht durch so ein Altersleben durch.
Wichtig zu merken. Hier, take away.
Ja, ist so, ne? Man muss Grenzen setzen. Das war das eine. Das andere war so, dass ich, also als ich mit Cum-Ex anfing und dann natürlich zum Beispiel systematisch Banken durchsucht habe und so, da bin ich natürlich noch mehr in den Konfliktsituationen reingegangen, zumal Banken zu durchsuchen ist in Deutschland gar nicht so üblich. Also mir ist auch am Anfang gesagt worden, man kann keine Bank durchsuchen. Leuchtete mir jetzt nicht so unmittelbar ein, weil ich dachte, warum? Das ist ein Gebäude mit vielen Menschen drin. Ich habe schon öfter Gebäude mit vielen Menschen drin durchsucht. Warum sollte das da nicht gehen, ne? Aber das ist also nicht mal nur auf Deutschland beschränkt. Also ich habe das auch von ausländischen Kollegen gehört. Ich habe viel mit ausländischen Staaten auch zusammengearbeitet, was auch so. Ich will sagen, ich habe also für etwas gemacht, was nicht so üblich war. Und da war die Verwirrung dann schon etwas größer, dass da eben eine Mannschaft von Polizeibeamten und ich dann auch auftauchte und da durchsuchen wollte. Das war jetzt nicht so üblich ursprünglich, als wir damit anfingen, dass man überhaupt Banken durchsuchte, weil normalerweise lief das dann eher so kooperativ ab. Also war ein Gegner irgendwie mit 3-4 Mann hin und hat ein freundliches Gespräch bei Kaffee und Plätzchen geführt und ging dann wieder, ne? So, und dann haben das so der Stil, in dem das üblicherweise von vielen Staatsanwaltschaften so gehandelt wird. Und das ist natürlich völlig anders, als man normalerweise vorgeht bei Durchsuchungen. Und deswegen leuchtete mir das nicht an. Ich habe das ganz normal gemacht. Und da war sowieso also erstmal schon ein bisschen Verwirrung, was wir da mit so vielen Leuten machten. Und dass wir wirklich gesagt haben, naja, wir machen jetzt hier jede Schublade auf, ne? So wie man das halt macht bei Durchsuchungen. Und das Zweite war, dass Unsicherheit aufkam, wenn irgendwann rauskam, dass ich die Staatsanwältin bin, also so die, die Ermittlungen leitet, ne? Und das war wirklich dann auch manchmal so eine Unsicherheit, wie soll man jetzt genau mit mir umgehen? Weil ich war ja meistens 2-3 Köpfe kleiner, ne? Und ich bin auch nicht so eine laute Person. Also ich rede zwar viel, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so jemand, der so böllerig auftritt oder, ne? Sondern eher so ein bisschen, ich bin ein introvertierter Typ. Also irgendwie überhaupt nicht so, wie man sich das so vorstellte. Und diese Unsicherheit, so dieses kurze Überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, ne? Also das habe ich dann oft ausgenutzt. Also ich hatte zum Beispiel einen Rechtsanwalt, der ja viele Banken vertritt, der, glaube ich, auch so ein ganz konservatives Weltbild hat, und dem ist einmal rausgerutscht, als ich mit 2-3 Kolleginnen um die Ecke kam zu einer Besprechung, dann sagte der, sie sind ja nur Frauen. Und das meinte er noch nicht mal böse. Es war kein bewusst eingesetzter Sexismus, sondern das ist ihm einfach rausgerutscht. Das war die pure Verwunderung, weil er dachte, aber ich habe doch sonst immer in solchen Fällen mit Männern zu tun, ne? So. Und bei dem war das auch so. Der war einfach konstant verwirrt, wie er mit mir umgehen sollte. Und ich glaube, wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte er viel mehr Gegenwehr geleistet. Aber er hatte halt so ein Bild, dass er Frauen jetzt auch sehr höflich begegnet, weil Frauen in seinem beruflichen Umfeld ja gar nicht vorkamen, außer sie sind Sekretärinnen, ne? Und deswegen hatte der immer so einfach Schwierigkeiten, wenn ich den so anzeterte, zurückzuzetern. Also ich glaube, es hätte er beim Mann mehr gemacht als bei mir. Mit dem konnte ich ganz gut so umgehen. Und eine andere Szene, die ich im Buch noch beschrieben hat, da habe ich mir ein bisschen eines Tricks bedient, was Ermittlungsbehörden ja auch dürfen, ne? Die dürfen kriminalistische List anwenden. Also man darf durchaus auch Beschuldigte austricksen.
Kriminalistische
List. Ja, so heißt der Fachbegriff. Kriminalistische List ist erlaubt. Das kennt man ja auch aus Tatort oder was auch immer, ne? Und wir hatten am Anfang das beim ersten Cum-Ex-Fall das Problem, dass sich schon bevor der Fall zur Staatsanwaltschaft kam, hatte sich die Steuerbehörde, das Bundeszentralamt für Steuern, war das in dem Fall, die hatten sich schon richtig Kämpfchen geleistet mit den Akteuren. Also die Akteure wollten Steuergelder zurückhaben, also Erstattungsanträge hatten die gestellt, auch richtig in großer Höhe, 460 Millionen standen da im Raum. Und das Bundeszentralamt zahlte nicht aus und da wurden die ungemütlich, ne? Also haben dich nur, wenn ich nur irgendwie aggressiv von der Sprachwahl her, sondern sie haben auch Dienstaufsichtsbeschwerden gestellt, Strafanzeigen gestellt und sogar das ganze Bundeszentralamt verklagt.
Die machen den Steuerbetrug, weil der Staat nicht sofort darauf reinfällt, erstellen sie eine Strafanzeige. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, die Unverfrorenheit dieses Vorgehens. Ja.
Absolut. Und alles garniert mit großer Empörung, ne? Und deswegen war schon klar, mit denen ist jetzt, kann man nicht kooperieren, ne? Also kann man jetzt nicht auf Kooperation warten. Und deswegen mussten wir auf klassischem Weg Beweismittel besorgen. Also wir mussten durchsuchen. Die saßen die aber alle im Ausland. Das waren US-Pensionsfonds. Und die haben sich dann britischer Broker bedient und ganzen Banken saßen alle im Ausland. Also hier in Deutschland war nichts passiert, außer dass wir den Steuerschaden hatten, ne? Und deswegen mussten wir Auslandsermittlungen vorbereiten, was wahnsinnig langwierig ist. So bürokratische Rechtshilfeverfahren auf dem Weg geben. Das hat fast ein Jahr gedauert. So, und in diesem Jahr rückten die mir natürlich zunehmend auf die Pelle. Also sie wollten jetzt immer wissen, wie ich das so sehe als Staatsanwältin, ne? Also am liebsten wollten sie mich ja bequatschen, dass das alles Marktineffizienzen waren.
Wurden Sie mal geschmiert?
Also mir hat noch nie jemand was angeboten, noch nie, aber ich kenne Kollegen, denen was angeboten worden ist. Also es kommt tatsächlich in der Praxis vor. Bei mir war das nicht so. Und in dem Fall war es ja schon unüblich, dass das Bundeszentralamt sich überhaupt in die Staatsanwaltschaft gewendet hat. Dann haben sie nicht damit gerechnet, dass der Fall an die Staatsanwaltschaft geht, weil das ist zwar eigentlich gar nicht so ein unüblicher Vorgang, aber in der Praxis passiert das kaum. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass das Bundeszentralamt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat. Deswegen waren die natürlich alle alarmiert und klopften und riefen mich permanent an und so. Und eine ganze Weile kam ich gut mit der Geschichte durch, dass ich sagte, ich bin gar nicht dazu gekommen, mir das anzugucken. Ne? Ich habe so viel zu tun. Das war auch nicht gelogen. Also ich hatte auch tatsächlich noch viele andere Fälle, die auch gerade alle so ein bisschen eskalierten. Also ich hatte irgendwie 20 Gerüstbauer, glaube ich, in Haft und hatte noch einen Auslieferungsfall aus den USA. Das war auch noch nie vorgekommen. Mega komplizierte Geschichte. Also war noch nicht mal gelogen. Ja, aber so nach einem halben Jahr nutzte sich das Ganze etwas ab und sie wollten nun unbedingt persönlich vorsprechen. Und da waren wir aber schon kurz vor dieser riesigen weltweiten Durchsuchungsaktion, die wir ja organisiert hatten. Und die wollten immer die Akte haben und ich wollte die denen aber nicht geben, weil ich Angst hatte, dass sie dann merken, dass wir diese Durchsuchung vorbereiten. Also habe ich mir Hinhaltetaktik hin und her. Naja, und dann wollten die aber dann unbedingt kommen und dann habe ich sie eben auch bestellt, irgendwann kurz vor der Durchsuchung und habe gedacht, so, um das Bild jetzt einer überforderten Staatsanwältin aufrechtzuerhalten, was sie auf jeden Fall von mir hatten, und das wollte ich ja auch bemühen, habe ich mein Büro ausgestattet. Das war so, jetzt nicht so schwer, ne, weil wir hatten nur als Staatsanwälte so kleine Kanickelstelle, also wo so ein Schreibtisch reinpasste, ne, und nicht viel mehr. Und das waren auch Möbel aus der JVA und so sah ja alles ziemlich schäbig aus, ne? So ist das bei Staatsanwaltschaften. Dann hatte ich dann noch zusätzlich präpariert, indem ich mir von meinen Kollegen ganz viel Akten besorgt habe. Also zusätzlich auf meine kamen noch andere Akten drauf. Und die habe ich so turmhoch rechts und links neben mir aufgetürmt. Also dass sie wirklich, sag mal, so 2 Meter Akten auf meinem Schreibtisch lagen. Und ich habe in das Restbüro leere Kartons bis unter die Decke gestapelt. Kartons hat man immer, weil man, ne, von Durchsuchungsaktionen, also die waren allerdings leer. Sonst hätte ich die ja gar nicht da oben hingekriegt. So, nun kam die kleine Entourage da rein. Das waren so 4, 5 Leute oder so. Ich hatte überhaupt nur einen Besucherstuhl, aber da setzte sich dann auch eine Kollegin dabei, die setzte sich dann dahin und die Männer standen alle um meinen Schreibtisch rum und versuchten uns so von oben auf mich einzureden und mir auch irgendwelche Zeichnungen zu machen. Und ich habe gedacht, so, jetzt mache ich mal schön hier die Schultern hoch, ne, und nuschel so ein bisschen vor mich hin. Sag ich, verstehe das alles nicht und so, ne. Und ja, das hat auch wunderbar funktioniert. Die haben mir das absolut abgenommen. Fast wäre allerdings etwas passiert, das meine Kulisse zum Einsturz gebracht hätte, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Frau, die auf dem Stuhl saß, fing irgendwann an, da auf dem Stuhl hin und her zu schaukeln und lehnte sich immer so an diese leeren Kartons, die nun oben in Schwanken und Rutschen gerieten, und ich hatte jetzt Angst, dass irgendwann meine Kulisse zusammenbricht. Deswegen war ich ein bisschen abgelenkt von diesen ganzen Mansplaining-Aktionen, aber hat alles überstanden. So, und das Interessante war, die sind also raus und waren total sicher, also von der droht keine Gefahr. Wir hatten zu dem
Mission accomplished.
Genau, Mission accomplished. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon, oder kurz danach haben wir jedenfalls Telefonüberwachung gestartet. Auch das macht man oft so durchsuchungsbegleitend. Und was war wirklich frappierend, als dann die Durchsuchung lief, haben sie das überhaupt nicht mir zugerechnet. Ach. Also obwohl ich ja auch die Beschlüsse und so oder die Anträge unterschrieben haben die immer gedacht, ich habe damit gar nichts zu tun. Weil die hatten sich ja vorher sozusagen selbst ein Bild verschafft und das habe ich so überzeugend dargestellt, dass ich glaube, ein halbes Jahr später hatten die, was ich was für Theorien, dass der Bundespräsident sich eingeschaltet hat. Und also ganz das ganz große Besteck, die große Weltverschwörung. Aber ich hatte damit nichts zu tun. Ich hatte also ein halbes Jahr Ruhe.
Das hört sich ja, so wie Sie das beschreiben, alles mega souverän an und durchdacht. Und dann auch so ein bisschen, ja, so mit so einer kleinen Freude, dass sie die so ins Licht geführt. Also gibt es auch eine zweite Anne Pohlger, die sagt, oh, also puh, was ich mir hier zumute, oder das Umfeld von Ihnen, die sagt, also das ist ja vielleicht auch ganz schön gefährlich, was man da macht. Ich stelle mir das gefährlich vor.
Also gefährlich im körperlichen Sinne ist es nicht, gegen Wirtschaftskriminelle zu ermitteln. Das ist anders als in anderen Bereichen der Staatsanwaltschaft. Also tatsächlich, wenn man zum Beispiel im Rotlichtmilieu ermittelt, kommt es schon vor, dass man bedroht wird. Und dann ist der Mechanismus so, dass die Polizei die Bedrohungslage einschätzt. Und ich hatte zum Beispiel eine junge Kollegin, die im Darknet ermittelt hat. Und gegen die waren Morddrohungen und die waren ernst zu nehmen. Und die hat ein paar Jahre Polizeischutz gekriegt, was natürlich wirklich zum Kotzen ist, wenn man Anfang 30 ist, ne, weil man dann keinen Zentimeter alleine gehen kann, kein Date machen kann, gar nichts, ist immer Polizei dabei. Und natürlich auch, es macht ja auch was mit einem, wenn man das Gefühl hat, da kann überall jemand natürlich hinter der Hecke natürlich sitzen und einen erschießen. Und
das, ne, hatten Sie gar nicht,
das hatte ich gar nicht,
obwohl es um diese Milliarden beträgt. Interessant.
Nee. Weil die haben keinen, ich sage immer, Wirtschaftskriminelle haben keinen Zugang zu Schlägertrupps, die haben Zugang zu Juristen. Ja. Und deswegen läuft das in dem Feld anders, die Einschüchterungsszenarien. Ne? Die laufen viel hintenrum, also dann das Vorgesetzte angerufen werden, das Ministerium angerufen werden oder eben auch durch Androhung von Klagen. So war das zum Beispiel unseren Kronzeugen, ist es so gegangen, dass die also die sich herausgewagt hatten, ne, die wurden dann verklagt über 800 Millionen oder so. Und das ist natürlich auch ein Bedrohungsszenario. Es kann existenziell vernichtend sein, ne, solche Klagen alleine. Also es kostet ja schon Irrsinnsgeld, dann die ganzen, wegen Streitwert und so, die ganzen Rechtsanwälte alle zu beschäftigen. Und bei Juristen ist es eben häufig so, dass, wie gesagt, sie persönlich angegangen werden, Dienstaufsichtsbeschwerden, Strafanzeigen ist so ein Mittel. Also ich weiß gar nicht, wie viel Strafanzeigen ich bekommen habe. Das ist dann nicht nur, also für einen selber gar nicht so einschüchtern, weil das sind meistens inhaltlich, ist das Blödsinn, ne? Aber das ganze Umfeld wird natürlich damit behelligt. Das heißt, so die ganzen Vorgesetzten, das sind ja die, diese Strafanzeigen bearbeiten müssen und die dann beschweren die sich dagegen und ich weiß nicht was. Also, sag ich mal so, dann, das wirkt schon auf die sowieso schwach aufgestellte Behördenlandschaft. Und da kann es schon sein, dass da mal Vorgesetzte sagen, Mensch, muss das denn immer sein, ne?
Sie haben ja auch über die Litigation PR gesprochen, also Kommunikationsagenturen, die ganz gezielt Kommunikationskanäle steuern im Umfeld und die schon auch gezielt Rufmord oder, sag ich mal, Kampagnen gegen aktive Aufklärerinnen machen. Sie sind ja auch teilweise davon betroffen worden, wo dann auf immer die Haarfrisur Gegenstand wird und so weiter und manche Zeitungen das dankbar aufgreifen. Aber ich fand nochmal den, also als politisches Takeaway bei allem so wichtig, Sie haben ja beschrieben, dass in Köln das eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft war. Und das habe ich so gedacht, wie wichtig das ist, dass es dass die gibt, gut ausgestattet, um halt sozusagen dahin zu gehen, wo die Täter echt sozusagen juristisch mit allen Wassern gewaschen sind oder zumindest sich entsprechende Hilfe einkaufen können.
Absolut. Und dafür sind die Staatsanwaltschaften nicht ausgelegt. Na, also gerade im Wirtschaftsstrafbereich hat man das wenigste Personal eingesetzt. Wenn man sich mal so Organigramme von Staatsanwaltschaften anguckt, dann haben die, was weiß ich, 8, 9 allgemeine Abteilungen, ne, und eine Wirtschaftsabteilung. Und in der Steuerabteilung waren wir jetzt am Anfang zu viert. Ne, und mussten noch alle anderen Sachen machen, Umsatzsteuerkarussell und alles. Also die sind, da ist man viel zu schwach aufgestellt. Und gerade da, wo man auf der Gegenseite so riesige Ressourcen hat, ne, Top-Anwälte, hochspezialisierte Teams, mit eben Möglichkeiten, auch noch Kampagnen zu machen und so weiter. Also da müsste man natürlich viel mehr Backup auch haben, ne? Man müsste auch Vorgesetzte haben, die, sagen wir mal, die Ruhe bewahren, denen das bewusst ist, dass solche Mechanismen passieren, ne? Dass sie angerufen werden. Das ist alles nicht so. Also sind Staatsanwaltschaften eigentlich sehr unprofessionell aufgestellt.
Apropos Vorgesetzte und was ausgestrahlt wird, ich hätte mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, der hat ja, war es ja damals in die Öffentlichkeit gekommen, dadurch, dass er diese CD aufgekauft hat, wo Steuerbetrug nachgewiesen wurde. Und er hat bei verschiedenen Veranstaltungen mal so erzählt, wie sehr er versucht hat, damals in seiner Funktion als Landesfinanzminister erstmal das zu durchdringen, wie das funktioniert und dann auch entsprechend eine Ausstrahlung zu geben an die eigene Verwaltung. Uns ist es wichtig, dass man das aufklärt, ja. Und das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn du an der Spitze eines Ministeriums stehst, sei es jetzt zum Beispiel eines Justizministeriums oder eines Finanzministeriums, ist halt entscheidend, was, also man programmiert die Leute nicht um und es gibt fleißigere und mutigere Menschen, so ist es halt, ja. Aber was sozusagen von einer Hausleitung als Orientierung gegeben wird, ist alles andere als egal. So, und das war dann doch, ist sehr zu beobachten. Vor dem Hintergrund muss ich gleich mal eine Frage vorziehen. Der jetzige Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat ja mal angerufen und gesagt, ich will es jetzt mal genau wissen, wie es läuft, um zu durchdringen. Dürfen Sie über sowas überhaupt reden? Oder also hat man da versucht, Ihre Expertise mal so zu nutzen und abzuschöpfen?
Also meine Expertise oder das, was ich vorschlage, sind ja auch alles keine geheimen Vorschläge, sondern das mache ich auch in der Öffentlichkeit. Ne? Ich mache das ganz bewusst, weil mir genau das, was Sie sagten, auch so bekannt ist, ne, aus Verwaltungen. Also Verwaltungen haben elendig viele Hierarchien bis oben hin und Minister dürfen ja, also natürlich dürfen sie das, ne, aber in der Regel tun sie es nicht, dass sie mit rangniederen Menschen sprechen, die vielleicht näher am operativen Geschäft sind, ne? Und das ist eben eines der ungeschriebenen Gesetze in den Verwaltungen, dass die Hierarchien über alles gehen. Also eine Hierarchien zu verletzen, das ist echt eine Todsünde. Und das gilt auch für Minister. Also wenn die sich wie Norbert Walter-Borjans mal ins Bild setzen wollen und da mal ein paar Etagen überspringen, um mal zu den Leuten zu gehen, die da wirklich in diesen Bereichen arbeiten, da ist aber Holland in Not, ne? Also da sind die ganzen Etagen dazwischen sowas von zu Tode beleidigt und das ist für einen Minister nicht einfach.
Und wahrscheinlich auch nicht für diejenigen, die angesprochen werden.
Genau, also für beide Seiten.
Ja, gut, aber jetzt stehen sie ja außerhalb der Hierarchie, genau. Und es gibt ja auch Akteure, die Insiderkenntnisse haben, die außerhalb der Hierarchie, wo man ja einfach sagen könnte, Mensch, Das muss ich wissen, auch um übrigens sozusagen das gesamte Apparat das Signal zu senden. Hier, das ist jetzt sozusagen uns total wichtig. Darauf setzen wir den Schwerpunkt. Also sozusagen auch ein Zeichen gegen die Mutlosigkeit der Behörden zu setzen.
Genau, genau. Darum geht es mir auch. Also um das aufzuklären, auch für Politiker eine Orientierung zu geben, wo sie denn ansetzen müssen, wenn sie sagen, ich stelle eine Verwaltung neu auf. Also was sind denn wirklich die Probleme? Denn sie reden ja nur mit Spitzen der Verwaltung, die jetzt kein gesteigertes Interesse haben, offenzulegen, wo es überall nicht läuft, ne? Sondern erst ganz häufig die Aussage, da war ich auch teilweise schon dabei bei solchen Gesprächen, ne? Wo dann Leiter Steuerabteilung und der Staatssekretär zusammensetzen und Leiter Steuerabteilung sagt, nee, super, also ich habe nur Leute, die sind top ausgebildet, die können alles und die haben alles auf links gedreht. Also war auch kein Mühe, was wir nicht gesehen haben. Man denkt so, naja, kann ich mir kaum vorstellen, dass das tatsächlich der Realität entspricht. Manchmal wissen sie es aber auch gar nicht, ne? Weil dazwischen zwischen ihnen und der Basis natürlich auch hier zig Hierarchiestufen liegen.
Ich möchte einmal noch eine Frage dazu stellen und dann möchte ich gerne, wenn ich darf, noch mal eine persönliche Frage stellen. Das heißt ja auch, dass Sie als Wissende damals nicht oben beim Ministerhaupten anklopfen können.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, nein, das wäre gar nicht gegangen.
Genau.
Sie waren immer darauf angewiesen, dass Fragen der besseren Ausstattung und so weiter und so fort von der jeweils nächsten Hierarchieebene dann weitergetragen, genau, forciert und so etwas werden. Ich stelle mir so Ihr Leben davor und mit der geringen Ausstattung und gleichermaßen jetzt, auch wenn Sie diese Berge gefaked haben, müssen das ja wahnsinnige Berge gewesen sein, also wenn man sich die Millionen, Milliarden da vorstellt. War dieser Job dann etwas, was Sie befriedigt hat, also so rewarding, oder hat die Frustration da überwogen? Und das andere ist, kann man denn bei so einem Job überhaupt abschalten am Abend? Kann man da noch gut schlafen oder denkt man da ständig an, die könnten jetzt das und das machen? Und
also ich bin überhaupt kein frustrierter Mensch. Ich bin aber da vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ. Also gerade im...
Ja, aber Sie gefragt, nicht repräsentativ.
Nein, ich will nur sagen, mir ist das aufgefallen im Kollegenkreis, dass solche, also viele meiner Kollegen genau so gedacht haben, dass gedacht haben, da kommen wir ja nie gegen an. Das wird ja nie klappen. Und ich habe immer eine andere Einstellung dazu gehabt. Ich habe immer gedacht, lass es doch versuchen. Also ich meine, es ist unser Job und lass doch gucken, wie weit wir kommen. Wenn wir nur zwei Schritte weit kommen, ist besser als gar nichts, ne? Und deswegen habe ich immer mich darauf konzentriert, dass ich auf das schaue, was schon funktioniert hat und nicht auf dahin, was alles schief gehen könnte oder was vielleicht auch nicht funktioniert hat. Hat ja jetzt beileibe auch nicht alles geklappt, was wir versucht haben, ne? Aber deswegen, ich glaube, mit der Methode bin ich immer gut gefahren, weil ich einfach mich immer sehr darauf konzentriert habe, was ist machbar und lass uns einfach auf Sicht fahren, lass uns einfach die nächsten Schritte versuchen. Aber wie gesagt, aus meinem Umfeld habe ich viel andere Haltung, auch viel Frust wahrgenommen und lustigerweise wurde ich dann ganz oft gefragt, dass ich so Motivationsreden halte. Also weil viele Kollegen einfach manchmal so frustriert waren und da musste ich die alle wieder ein bisschen aufbauen. Das habe ich dann öfter gemacht. Aber das entsprach eben auch meiner Haltung, ne? Dass ich eigentlich davon überzeugt war oder so ein Grundvertrauen hatte, lass es uns versuchen. Und ich hatte auch keine Angst vor Fehlern. Ich glaube, das ist auch wichtig. So, und das hat meine Laune sozusagen hochgehalten, ne? Deswegen hatte ich gar nicht solche Frustrationsmomente. Ich habe mich natürlich auch mal geärgert über die ein oder andere Hindernis oder so, aber ich war nicht so grundfrustriert, auch bis zuletzt nicht.
Und konnten auch schlafen?
Also schlafen konnte ich seit dem ersten Examen noch nie wieder richtig gut. Ach. Also das, da habe ich irgendwie so einen abgekriegt, das hat sich mein Körper gemerkt. Deswegen habe ich generell gar keinen guten Schlaf. Aber das liegt jetzt sicherlich nicht an der Arbeit. Also ich bin generell irgendwie jemand, der nicht so gut schläft. Aber ja, doch, ich habe natürlich viel am Wochenende drüber nachgedacht oder nicht. Also wenn ich jetzt abschalten wollte, dann habe ich schon abgeschaltet, aber mir hat das auch Spaß gemacht. Also ich habe durchaus auch, was weiß ich, abends mal mit einer Kollegin, das war so eine Nachteule, dann hat die mir um 11 Uhr noch irgendwie eine Signal-Nachricht geschickt oder so und hat sie sich irgendwas überlegt und dann fand ich das interessant. Und dann habe ich erstmal noch eine Stunde mit ihr hin und her geschrieben, ne, weil wir da gerade irgendwie so überlegten, was wieder anstehen könnte.
Weil ist ja auch eine sehr sinnstiftende Tätigkeit.
Ja,
also,
genau.
Wo man gefordert
jetzt macht
ist.
Es aber umso mehr. Wir müssen ja irgendwann mal zu dem Sprung kommen. Ja. Ich glaube, wir hatten noch nie ein Gespräch, wo es so interessant und so lange war, bevor man zu dem eigentlichen Sprung Sprung kam. Meine persönliche Frage. Ja, meine persönliche Frage war nämlich auch deshalb eine, weil es jetzt dann keine Frustration war. Ihnen hat es auch schon Spaß gemacht.
Sie haben auch was bewirkt.
Mehr als. Ja, sie hat Motivationsreden. Umso interessanter ist es doch, dass offensichtlich zeitgleich so etwas in Ihnen gereift ist. Irgendwann, jetzt reicht's auch mal. Also da wollen wir jetzt noch ein bisschen näher dran.
Genau, also es gibt natürlich Teile der Geschichte, die ich nicht erzählen darf. Das sind eben Interna, die nicht öffentlich bekannt sind. Und ich bin wegen der dienstlichen Verschwiegenheitspflichten mein Leben lang daran gebunden. Also ich darf diesen Teil der Geschichte nicht erzählen. Und der ist im Buch zum Beispiel geschwärzt. Ne? Also ich habe das selber geschwärzt, um eben deutlich zu machen, da gibt es was, aber darüber darf ich nicht sprechen. Der andere Teil der Motivation ist, dass ich ja gemerkt habe, dass wir strukturell halt überhaupt nicht gut aufgestellt sind. Also es ist ein riesen Kraftakt, diesen riesigen Apparat irgendwie ein paar Schritte nach vorne zu schieben. Ich habe das immer so mehr als Herausforderung. Ich persönlich jetzt bin so damit umgegangen, dass ich das als Herausforderung betrachtet habe und auch mal gedacht, ich muss irgendwie Kreativität entwickeln, um in diesem System überhaupt irgendwie nach vorne zu kommen. Aber ich habe natürlich gesehen, dass man an ganz vielen Stellen Strukturen unbedingt verbessern muss, damit wir überhaupt in der Lage sind, diese Art von Kriminalität, die uns ja einen wahnsinnigen Schaden zufügt, irgendwie Herr zu werden. Und das konnte ich nicht von innen. So, also da hat man natürlich ab und zu mal Glück, dass man mal einen Minister über sich hat, der sagt, Mensch, ja, also da muss was getan werden.
Ja, oder die Hierarchieebenen das nach oben tragen. Das
genau,
hat mir jetzt
also ich hatte ja mal zeitweise Justizminister Peter Biesenbach über mir, der also sehr davon überzeugt war, dass er als Minister eben auch einfach gestalten kann und will. Der hat eigentlich die Verwaltung oft ein bisschen irritiert, weil er so einen Gestaltungswillen hatte und dann auch tatsächlich zu den Staatsanwaltschaften gefahren ist und gefragt hat, so was braucht ihr denn? Da waren alle ganz irgendwie irritiert. So hatten sie Minister noch nie erlebt. Er hat es aber gemacht und er hat in der Phase eben auch wirklich dafür, also einiges nach vorne gebracht. Wir haben mehr Personal gekriegt, nicht nur bei der Staatsanwaltschaft, auch bei den Ermittlern. Wir haben auch technische Ausstattung verbessert bekommen und er hat auch gesetzlich was nachgeschärft. Also er hat wirklich viel gemacht und das merkte man unmittelbar bei den Ermittlungen. In der Phase haben wir viel mehr durchsuchen können. Wir haben Vernehmungen machen können, Anklagen machen können. Das hat man direkt gemerkt so. Und dann kam ein neuer Minister und der hat andere Schwerpunkte gehabt und dann war das nicht mehr so. Also das merkt man einfach als Staatsanwältin in der Hierarchie, man hat einen kleinen Gestaltungsspielraum, aber man kann nicht die grundlegenden Strukturen verändern.
Was Sie aber schon lange vorher wussten, das hatten Sie auch vorhin schon erzählt, dass die anderen sagten, ja, wir können doch sowieso nichts verändern, aber Sie, um jetzt ein modernes Wort aufzugreifen, hatten ja immer noch diese Resilienz, ja, und sagt, nee, also hauptsächlich ein bisschen was. Irgendwann muss das ja gekippt sein.
Ja, also, wie gesagt, ein Teil der Geschichte kann ich ja nicht erzählen. Und der andere Teil ist der, dass ich also all meinem Optimismus und Resilienz und so weiter ja trotzdem nicht die Strukturen verändern konnte. Ich konnte irgendwie mit denen umgehen, aber das gilt natürlich auch nicht für ganz Deutschland. Also es gibt ja auch solche großen Verfahren bei allen anderen Staatsanwaltschaften und wir sind halt miserabel aufgestellt und das, finde ich, kann man nur, wenn man aus dem System rausgeht und offen über diese Probleme spricht. Weil das durfte ich ja auch als Staatsanwältin. Ich durfte ja keine Öffentlichkeitsarbeit machen oder mich an andere wenden oder so. Das war mir alles strengstens verboten, ne?
Aber Sie haben es Ihren höheren Stellen immer gemeldet. Ich brauche mehr Personen, oder?
Ja, ja, so. Aber das ist jetzt viel da nicht unbedingt auf Gegenliebe.
Ich stelle mir das aber auch schwer vor, dass Sie gar nicht in dem Sinne Öffentlichkeitsarbeit machen durften, weil Sie waren ja Gegenstand von Öffentlichkeitsarbeit, teilweise der Gegenseite, wo es ja auch dann Kampagnen gab und Stimmungsmache gegen Sie und dann sozusagen so limitiert zu sein in der Wahl der eigenen Instrumente, das stelle ich mir echt hart vor.
Ja, das ist eben die Kultur in Behörden, ne? Da ist man sehr vorsichtig. Wir hatten natürlich einen Pressesprecher, aber dann, bevor man jetzt irgendwie mal selber mehr Grenzen setzt, also wir haben oft darüber gesprochen, ob wir nicht mal auch eine Grenze setzen müssen, ne? Wenn solche diffamierenden Dinge kamen. Nicht nur mir ist das passiert, auch anderen Staatsanwältinnen, ne? Dass man einfach mal sagt, so nicht, oder wir drohen auch mal mit dem Medienanwalt oder sowas. Machen Behörden nicht. Behörden sind da immer super vorsichtig. Und dann ist man eben, wenn man in der Hierarchie eingebunden ist, kann man es nicht ändern, ne?
Naja, also ich würde immer die Anforderung haben, dass sozusagen die Führungskräfte sich vor ihre Leute stellen, wenn die angegriffen werden. Nee, also man hatte ja auch Fälle, als die Fluchtbewegung aus Ukraine kam, wo sozusagen teilweise Leute aus Böden angegriffen worden sind. Das ist, finde ich, wer dazu nicht bereit ist, ist vielleicht auch nicht geeignet für ein Führungsamt. Aber das ist ein anderes Thema, anderer Podcast. Sie haben gesagt, Sie können ganz viel nicht sozusagen wegen der Geheimhaltungspflicht sagen, aber über eine Sache konnten Sie reden. Das muss ja nochmal, um diese Dimension nachvollziehen zu können, vielleicht erwähnt werden. Sie haben ja dann auch darüber berichtet, dass Sie rausgefunden haben bei Ihren Recherchen, dass die Auszahlung durch die Bundeszentrale für Steuern, dass die sozusagen vollautomatisch und elektronisch gelaufen sind. Und als Sie oder andere dann nachgefragt haben, warum die Beamten das nicht geprüft haben, also da kriegen sozusagen Banken, Akteure über in Millionenhöhe irgendwelche Steuern, dann war die Antwort, man habe Antragstellende nicht so lange auf ihr Geld warten lassen wollen. Da bin ich bald vom Stuhl gekippt, als ich das gelesen habe, weil ich nur so aus dem sozialen Bereich immer komme, wo an so vielen Stellen um existenzielle und teilweise soziale Träger nicht wissen, wie sie den nächsten Monat überleben sollen, weil sie halt zum Beispiel Frauenschutzhäuser, weil sie warten, ob das Geld überhaupt noch kommt und so weiter. Also das war schon echt, dachte ich so, okay, es dann geht also auch so mit Leuten um, ja, aber halt offensichtlich mit denen, die es nicht so nötig haben.
Ja, ich sag mal so, Frauenhäuser haben auch nicht große Beratungskanzleien und Medienanwälte am Start, die sich dann wehren, ne, und zurückschlagen. Ganz genau, ne? Also das ist einfach, da messen wir mit zweierlei Maß. Und das ist dieser Mechanismus, der ist so richtig deutlich geworden in öffentlicher Hauptverhandlung, weil der Richter einfach nachgefragt hatte und dann kam das raus, ne? Dass es ein vollautomatisches Erstattungssystem ist. Also jedenfalls in den fraglichen Zeiträumen. Es wurde behauptet, nachher hätte man das etwas nachgeschärft, aber ich habe da noch nichts Gegenteiliges gehört. Also zum Stand der Ermittlungsverfahren war es wirklich so, dass man an dieses Erstattungsverfahren einige Banken angeschlossen waren, die waren sozusagen lizenziert und deren Anträge wurden nicht geprüft. Das heißt, wenn man bei so einer Bank dann selber als Kunde dahinter stand, ne, und dann Antrag ausgefüllt hat, Mickey Mouse möchte 80 Millionen, dann wären 80 Millionen an Mickey Mouse überwiesen worden, weil da sitzt ja kein Mensch, der das überprüft, ne, sondern wenn das zufälligerweise bei Stichproben später mal aufgefallen wäre, dann wäre vielleicht dem Geld hinterhergerannt worden. Dann ist auch gefragt worden, was sind das denn für Stichproben? Auf was beziehen die sich denn? Das ist alles eine öffentliche Hauptverhandlung, das dürfe ich da gar nicht drüber sprechen, ne? Auf was beziehen die sich denn? Naja, ob das Formular richtig ausgefüllt war. Also ob der Name ist, eine Kontonummer, da, das wurde geprüft. Dann hat der Richter etwas fassungslos nachgehakt und hat gesagt, ja, aber im Gesetz steht doch, man darf sich nur Steuern erstatten lassen. Ne? Also wenn man die vorher abgeführt hat, wo wird das denn überprüft? Dann gesagt, das können wir nicht überprüfen.
Also allein, dass Sie das rausgefunden haben, unglaublich verdienstvoll.
Finde ich auch.
Und trotz all dieser Verdienste war dann bei Ihnen es soweit. Und Sie können nicht über alle Sachen reden wegen Geheimhaltungspflicht. Die neue Aufgabe. Erzählen Sie uns doch noch mal was über Finanzwende, vielleicht so Ihre erste Arbeitswoche.
Nein, ich möchte jetzt doch schon mal wissen, hat es denn in Ihnen länger gegärt? Also sorry, ich bin
ja, okay, ja, du
jetzt auf meinen biografischen Touch hier. Hat es in Ihnen länger gegärt oder sind Sie da, war das so, dass Sie sagen, morgens mal aufgewacht, jetzt mache ich und nehme diesen Schritt. Hatten Sie dieses Angebot von der Finanzwende schon vorher? War das dann klar, dass Sie da... Man braucht ja auch in diesem Fall ein gewisses Umfeld, ja. Diese Bürgerinitiative ist ja auch groß, also vergleichbar und konnte entsprechend auch Infrastrukturen und auch Gehör zur Verfügung stellen, mehr als sie es jetzt als eine einzelne Person bekommen hätten. War das alles? Also wie viel Vorbereitung hatten Sie denn?
Also es war jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, ne? Dazu hatte ich mich vorher viel zu wenig damit auseinandergesetzt, was das bedeutet, so. Also, ne, naja, also normalerweise spielt man nicht mit dem Gedanken so. Irgendwann kam aber der Gedanke auf und dann habe ich mich einfach umgeschaut, was ich denn sonst noch machen könnte, außer Beamter zu sein. Und da habe ich tatsächlich zufälligerweise die Anzeige von Finanzwende gesehen. Also das war wirklich zufällig. Also sie sind jetzt nicht auf mich zugekommen, sondern ich habe einfach die Anzeige gesehen und habe mich darauf ganz normal beworben. Und das hat natürlich dann auch ein bisschen gedauert. Also ich habe mich natürlich selber erstmal erkundigt, was bedeutet das bei einer NGO zu arbeiten, wie ist das überhaupt? Ja, und dieser ganze Prozess ist dann irgendwann durchlaufen und dann habe ich mich dann dazu entschlossen. Ne? Also ich habe das schon vorbereitet. Ich bin jetzt nicht erst mich erst gekündigt und habe dann angefangen, sondern
das finde ich auch wichtig als Takeaway. Also dass man das doch besser, also selbst wenn man dann sowas entscheidet, dass man die Ruhe behält und den nächsten Schritt vorbereitet.
Ja, und das war ja schon, wie gesagt, ein Schritt, über den ich mir vorher jetzt keine Gedanken gemacht habe. Ich habe auch schon geguckt, was passiert da mit der Pension und wie wir das, also kann ich mich einfach finanzieren hinterher, ne? Ich muss ja auch irgendwie Brötchen verdienen. Und also mit den Fragen habe ich schon genau auseinandergesetzt und habe mich ja auch vorher erkundigt, wie die Arbeit bei Finanzwende sein würde und ja, Das hat dann alles dazu geführt, dass ich dann irgendwann gemacht habe und war aber trotzdem, obwohl ich ja dann schon wusste, sag ich mal, wusste ist gut, ne, ist ein bisschen zu viel, aber ich hatte eine vage Vorstellung, was dann auf mich zukommen würde und stand dann an Tag 1 sozusagen im Büro von Finanzwende und dann kam die Kommunikationschefin auf mich zu und sagte, so jetzt drehen wir erstmal ein Reel. Und ich habe überhaupt kein Social Media genutzt, gar nicht, ne? Ich so, ein Reel? Was ist das? Sie gesagt, du kennst doch sicher Instagram, ne? Ich so, ja, theoretisch. Da hat sie mir das erstmal am Handy gezeigt, was ein Reel ist. Und so Sachen, ne? Also ich war wirklich da total blank, was Öffentlichkeitsarbeit und also Sachen betrifft. Und deswegen war ich auch froh, dass Finanzwende da gut aufgestellt war. Sie waren professionell und damit mir das mit großer Geduld alles erklärt, was denn so funktioniert mit der Öffentlichkeitsarbeit. Und dann habe ich erst gemerkt, im Nachhinein im Grunde genommen, wie groß der Sprung war. Weil diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, die hätte ich ja gar nicht gemacht vorher. Und ich bin, wie gesagt, jetzt auch nicht so eine Rampensau. Also ich bin eigentlich, mir ist das eher unangenehm, im Rampenlicht zu stehen, aber es nützte ja nichts. Es war ja nur Teil dieser Jobbeschreibung. Und das hatten die mir zwar vorher auch gesagt, aber ich habe natürlich dann erst gemerkt, was das bedeutet, wenn ich das machen muss. Ne? Also, dass ich dann dauernd irgendwo in Podcast muss und Interviews halten, ne? Radio und sonst was. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber für mich war das ja komplett neu, so, ne?
Aber ich meine, wer sich in Kumkum-Ex einarbeitet, arbeitet sich auch in Reels ein,
nein,
oder?
Wer vor Gericht steht, ja, und das, also das so, das stelle ich mir jetzt auch so vor, das ist ja auch eine unglaubliche Öffentlichkeit, wenn sie
sich ja, aber da gibt es ja das juristische Vokabular, das ist ja auch ein Apparat, ne?
So, fand ich auch tatsächlich herausfordernd. Ich fand es herausfordernd, wenn man selber Jurist ist, eine Sprache zu finden, die korrekt ist, aber verständlich für Nicht-Juristen. Das ist ja wie so eine Übersetzungsarbeit. Und das finde ich auch heute noch anspruchsvoll. Wenn wir sozusagen Messages auf eine Instagram-Kachel quetschen wollen, muss die ja trotzdem juristisch korrekt sein, aber halt auch verständlich im kurzen Satz. Und das finde ich echt nicht unterkomplex, also bis heute.
Also ich kann nur ein großes Kompliment machen, so wie Sie dieses Cum-Cum und Cum-Ex erklärt haben. Feinst, vom Feinsten.
Schön, das freut mich. Das war auch das Ziel. Aber es war am Anfang echt nicht so einfach für mich.
Haben sich denn Ihre Erwartungen erfüllt? Würden Sie jetzt sagen, ja, Sie können aus dieser neuen Position her, also von außen, etwas verändern?
Doch, das glaube ich schon. Also gleich die erste Kampagne, die wir gemacht haben, war ja auch erfolgreich, hat zu einer Veränderung geführt. Und zwar haben wir uns mit dem sexy Thema Verkürzung von Aufbewahrungsfristen auseinandergesetzt, ne? Aufbewahrungsfristen von Geschäftsunterlagen. Das war in der Ampelregierung noch unter dem Label Bürokratieabbau beschlossen worden, dass die Aufbewahrungsfristen verkürzt werden sollten. Aber exakt keinem, mit dem ich dann im Nachgang gesprochen habe, war klar, was das für die Praxis bedeutet. Also wenn diese Fristen kürzer sind als die Fristen, die für Behörden gelten, also Behörden eigentlich noch prüfen können, aber die werden natürlich total sabotiert, wenn die Unterlagen weg sind. Was sollen sie dann noch prüfen, ne? Und das war gar nicht klar. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass gerade Cum-Cum noch fast gar nicht ermittelt worden ist. Also da haben wir erst ein schlappes Prozent des Schadens wieder zurückgefordert. Da stehen noch 30 Milliarden im Raum. Und wenn jetzt die Fristen so durchgegangen wären, ne, wenn es dabei geblieben wären, hätten wir die auch abschreiben können. Und das haben wir eine Kampagne gemacht und das ist ja tatsächlich zurückgedreht worden. Also Lars Klingbeil hat ja dann darauf reagiert. Wir haben auch eine Petition gemacht, ne, und eben viel auch auf allen Kanälen sozusagen, ja, das versucht in die Öffentlichkeit zu bringen. Und er ist darauf eingegangen, ne, und hat es wieder verlängert. Also das zeigt mir schon, dass man ein gutes Beispiel ist, dass politische Entscheidungsträger jetzt auch nicht blind und taub sind, ne. Das funktioniert sicherlich nicht jedes Mal, aber da hat es funktioniert und eben auch das bürgerliche Engagement zu etwas führen kann, ne. Also das war schon so, dass da auch dieses vielleicht unsexy Thema, da waren wirklich viele Menschen total empört und haben eben die Petition unterschrieben. Das war vielleicht dann auch ein Faktor.
Toll. Das heißt aber auch, oder kann man das daraus schließen, dass Sie diesen Schritt nicht bereut haben?
Nö, überhaupt nicht. Also genau, ich habe es überhaupt nicht bereut. Also ich glaube wirklich, dass das wichtig ist, gerade in diesem Thema, wo sonst so wenig in der Öffentlichkeit bekannt ist, ne, dass man da eben erstmal aufklärt, wo liegen die Probleme, was kann man dagegen tun. Und mir ist es natürlich auch ein Anliegen, dass wir eben diese Riesenschäden vermeiden. Ne? Also 100 Milliarden werden ja geschätzt, die uns jedes Jahr durch Steuerhinterziehung flöten gehen. Und was könnten wir alles politisch erreichen, wenn wir das Geld hätten jedes Jahr?
Darüber reden wir oft. In Podcasts haben wir hier Leute sitzen zu Initiativen im sozialen, im Wissenschaftsbereich, wo wir immer denken, ach, wie schön es wäre, wenn die öffentliche Hand mehr Geld zur Verfügung hätte. Es freut mich total, dass wir heute bei Ihnen mal so einen Einblick bekommen haben, wo Geld herkommen könnte, wenn man es wollte, ohne dass es jemandem besonders fehlt oder die das zumindest verkraften könnten. Es freut mich auch sehr, Ihre ganz persönliche Bilanz, Ihres Sprungs, dass Sie das nicht bereut haben, obwohl das Sie einiges kostet. Auch
ja, und dass Sie noch so kraftvoll reden, ja. Das finde ich. Also so in keiner Weise gebeugt. Also man nee, kann super. Das ja, wir sind ja schlecht mit Kamera ausgestattet, aber dieser offene Blick und dieser Neugierde, die da aus Ihren Augen strahlt, kann ich sagen, ist wirklich beeindruckend. Und man kann ja nur Danke sagen, dass Sie so oft doch viel Geld verzichtet haben, um gleichermaßen die Gerechtigkeit nach oben zu ziehen, die Moral nach oben zu ziehen. In solchen Zeiten ist das wirklich ein ganz wichtiger Lichtblick.
Wir machen hier nie Werbung, aber unter der Überschrift nicht bereut, muss ich einsatzlos sein. Ich habe es definitiv nicht bereut, mir das Buch gekauft zu haben, Cum-Ex, Milliarden und Moral, weil da so viel Spannendes drinsteht. Also es liest sich erstens an manchen Stellen wirklich wie ein Krimi, aber ein Krimi, wo es auch um die Tassen in Büros von Oberstaatsanwälten geht, um leere Kartons und so weiter. Man erfährt auch einiges Politisches, was wir hier gar nicht ansprechen konnten, zum Beispiel wie Drittmittelausstattung auf wissenschaftliche Studien beeinflussen oder über hanseatische Zurückhaltung. Das sprechen wir jetzt nicht an. Das kann man aber nachlesen, wenn man sich das Buch kauft. Vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz und viel, viel Kraft für die nächste Auseinandersetzung. Wir sind gespannt.
Dankeschön.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Betzen. Das Sounddesign kam von Bonnie Stolf. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung.